Keine 50 Minuten später waren Jamila Hughes und ich in der Pathologie in der Hall of Justice, dem berühmten Polizeipräsidium von San Francisco. Dort trafen wir den Leiter der Pathologie Walter Lee und den Zahnexperten Dr. Peng. Dr. Alan Peng ließ sich Zeit bei der Untersuchung der beiden Leichen, ehe er etwas sagte. Er hatte bereits die Fotos der Körperteile mit den Bisswunden studiert, die am Tatort gemacht worden waren. Okay, ich bin bereit, jetzt über die Art der Bisse etwas zu sagen, verkündete er und drehte sich zu uns um. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie von den Bisswunden Abdrücke genommen haben, Walter?
Ja, wir haben dazu das Pulver für Fingerabdrücke verwendet. Die Formen dürften in einem oder zwei Tagen fertig sein. Selbstverständlich haben wir auch Speichelproben entnommen.
Gut, sehr gut. Das ist das richtige Vorgehen, glaube ich. Und nun zu meinen begründeten Vermutungen.
»Ausgezeichnet, Alan«, sagte Lee mit leiser, sehr würdiger Stimme. Er trug einen weißen Kittel mit dem Spitznamen Drache auf einer Tasche aufgestickt. Er war ein großer Mann, an die 1,85 Meter und wog fast 2,5 Zentner. »Ich habe meinen Freund Dr. Peng bereits früher mehrfach hinzugezogen«, erklärte mir Lee.
»Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Dr. Peng«, sagte Inspektor Hughes. »Schon gut«, meinte er. »Ich bin nicht sicher, wo ich anfangen soll. Also...« »Diese beiden Morde sind für mich äußerst interessant. Der Mann wurde durch die Bisse schwer verletzt und ich bin relativ sicher, dass der Angreifer ein Tiger war. Die Bisse bei der Frau stammen von zwei Menschen. Es sieht so aus, als würden die beiden Menschen mit der Großkatze gemeinsame Sache machen. So, als wären sie ein Rudel. Außergewöhnlich und, gelinde gesagt, bizarr.«
»Ein Tiger?« Jamila drückte den Unglauben aus, den wir alle empfanden.
Sind Sie sicher? Das klingt unmöglich, Dr. Peng.«
»Alan, erklären Sie uns das bitte«, sagte Walter Lee.
»Nun, wie Sie wissen, sind Menschen heterodont. Das heißt, sie haben Zähne, die verschieden groß und unterschiedlich geformt sind, weil sie unterschiedliche Funktionen ausüben. Im Gegensatz zum Menschen sind manche Tiere homodent. Ihre Zähne haben alle die gleiche Größe und Form und führen im Grunde dieselbe Funktion aus. Das trifft allerdings nicht auf Großkatzen zu, insbesondere nicht auf Tiger.«
»Ist das für diese Morde wichtig?« fragte Jamila Hughes, Dr. Peng. »Ich hatte im Prinzip dieselbe Frage stellen wollen.«
Dr. Peng nickte enthusiastisch.
»Ja, aber selbstverständlich, gewiss. Der Kiefer eines Tigers ist extrem kräftig und kann beim Zubeißen einen Knochen zermalmen. Aber der Kiefer kann sich nur nach oben oder nach unten bewegen, nicht von einer Seite auf die andere. Das bedeutet, der Tiger kann die Beute nur zerreißen und zermalmen, nicht kauen oder benagen.«
Er demonstrierte es mit seinen eigenen Zähnen und dem Unterkiefer. Ich schluckte und schüttelte unwillkürlich den Kopf. »Ein Tiger war in diese Morde verwickelt? Wie war das möglich?«
Dr. Peng hörte auf zu sprechen. Er kratzte sich kräftig die Glatze. Dann sagte er, »Mich verblüfft total, dass jemand imstande war, dem Tiger zu befehlen, die Beute loszulassen, nachdem er zugeschlagen hatte, und dass dieser gehorchte und die Beute nicht völlig aufgefressen hat.«
Dann schaute er Jamila und mich an.
»Wie heißt es doch so schön? Fang den Tiger, wenn du kannst. In San Francisco dürfte es nicht übermäßig schwierig sein, einen Tiger zu finden.«
Das große weiße Tigermännchen stieß eine Art gedämpften Pfeifton aus, der aus der Tiefe seines Rachens kam. Der Tiger war 2,40 Meter lang, muskulös und wog 260 Kilo. Die Raubkatze bewegte sich geschmeidig. Der kraftvolle Körper setzte mühelos zum Sprung an. Der junge blonde Mann machte nicht einmal den Versuch, sich zu wehren. Der Tiger riss den Rachen auf und umschloss den Kopf des Mannes. Die Kiefer waren kräftig genug, um den Schädel mühelos zu pulverisieren.
»Stopp! Stopp! Stopp!«
schrie der Mann. Erstaunlicherweise ließ der Tiger sofort von ihm ab. Einfach so, auf einen mündlichen Befehl hin.
»Du gewinnst!«
Der blonde Mann lachte und tätschelte den Tiger liebevoll am Kopf. Dann drehte der junge Mann sich scharf nach links. Seine Bewegungen waren nahezu genauso schnell und geschmeidig wie die der Raubkatze. Jetzt griff der Mann den Tiger an und attackierte ihn an der empfindlichen weißen Unterseite. Er biss ihn ins Fell.
»Ich hab dich, großes Baby! Du verlierst! Du bleibst mein Liebessklave!«
William Alexander stand in einiger Entfernung und schaute seinem jüngeren Bruder mit einer Mischung aus Neugier und Ehrfurcht zu. Michael war ein wunderschöner Kindmann, unglaublich anmutig und athletisch. Er trug ein schwarzes T-Shirt und hellblaue Shorts. Er war 1,88 groß und wog 83 Kilo. Er war makellos. Eigentlich traf das auf beide zu. William ging weiter und schaute hinaus auf die grünen Berge in der Ferne. Er war tief im Innern ganz still. Immer noch beherrschte er diese Kunst. Als er und Michael kleine Jungen waren, war die ganze Gegend hier eine Kommune. Ihre Eltern waren Hippies gewesen, Experimentierer. Sie liebten die Freiheit und konsumierten sehr viele Drogen. Sie hatten die Jungs gelehrt, dass die Welt da draußen nicht nur gefährlich sei, sondern dass auch alles völlig falsch sei. Ihre Mutter hatte William und Michael beigebracht, dass es eine gute Sache war, mit jedem, selbst mit ihr, Sex zu haben, solange es in beiderseitigem Einverständnis geschah. Die Jungs hatten mit Mutter und Vater und vielen anderen in der Kommune geschlafen. Ihr Code persönlicher Freiheit hatte ihn schließlich 2 Jahre in einem Jugendgefängnis Ebene 4 eingebracht. Sie waren wegen Drogenbesitzes verhaftet worden, aber hinter Gitter kamen die Brüder wegen schwerer Körperverletzung. Vermutlich waren sie in weitaus schwerere Verbrechen verwickelt, doch konnte man ihnen nichts beweisen. Während William vom Fuß des Hügels über das Land schaute, dachte er über die Vorstellung des ungezügelten Verstandes nach. Tag für Tag ließ er mehr von dem schäbigen Gepäck seines vergangenen Lebens hinter sich. Bald würde er keine falsche Moral oder Ethik haben, auch keine dieser blödsinnigen Hemmungen, die in der zivilisierten Welt gelehrt wurden. Er kam der Wahrheit ständig näher, ebenso Michael. William war 20, Michael erst 17. Seit 5 Jahren mordeten sie gemeinsam und sie wurden darin immer besser. Sie waren unbesiegbar, ohne jegliche Moral.